kann man so in die Mitte schieben, dann kann ich das, könnte ich ein bisschen anrücken. Und dann kann man das Trivial. Das hilft auch, die Gedanken zu strukturieren. Also, ich wollte heute über Aufgaben und Probleme einer historischen Epistemologie der Gesellschaftswissenschaften reden. Und das heißt, dann das ganze Hintergrundprogramm versuchen zu bestimmen. Dahinter steckt erstmal das Problem des Verhältnisses von Altwissenschaften und Philosophie. Also erstens, welche Aufgabe bleibt der Philosophie neben den vielfältigen Altwissenschaften, die alle Felder der Wirklichkeit und auch alle Bereiche der Praxis zu erforschen beanspruchen? Und umgekehrt, wie können diese Altwissenschaften ihren Zusammenhang und ihre Rationalität ohne philosophische Reflexion herstellen? Also seitdem gibt es die Problematik einer Epistemologie, einer philosophischen Lehre von den Wissenschaften, die sich eben unterscheidet von der älteren Wissenschaftslehre, fichtischer oder man könnte auch sagen hegelscher Art, wo eigentlich die Wissenschaft die Philosophie ist und es nur darum geht, wie das, was so an Wissenschaften und Disziplin existiert, in die Philosophie integriert, hegelsch aufgehoben werden kann. Warum ist diese Art von Wissenschaftslehre nötig? Zum einen, weil offensichtlich in den Wissenschaften selber, auf der Art und Weise, wie sie als Forschungszusammenhänge konstituiert sind, nicht einmal zuverlässig der jeweils eigene Zusammenhang reflektiert wird, also hier die Unterstützung durch eine philosophische Epistemologie als erforderlich erscheint. Und zweitens, weil zwischen diesen Einzelwissenschaften, also im Bereich des sogenannten Interdisziplinären oder erst recht zwischen den konzipierten Einzelwissenschaften und auch sozusagen deliberativ betriebenen, also vernünftig organisierten, mehr oder minder vernünftig organisierten Bereichen gesellschaftlicher Praxis, die Frage des Zusammenhangs aus den jeweiligen einzelnen Disziplinen heraus überhaupt nicht thematisierbar ist, sodass hier die Philosophie gewissermaßen in die Rolle des Übersetzers und Vermittlers rücken könnte. Warum wird diese Aufgabe einer historischen Tätigkeit zugeschrieben? Man könnte ja sich damit beschränken, dass man allgemein bestimmt, was eine wissenschaftliche Erkenntnis ist, was eine wissenschaftliche Theorie ist, was ein wissenschaftliches Argument oder gar ein wissenschaftlicher Beweis ist, also eine Logik der Wissenschaften, wie das etwa noch John Stuart Mill Logic versucht hat, entwickeln. Warum? Oder Karl Raimund Popper in seiner Logik der Forschung. Warum dieser historische Charakter? Ich glaube, da steckt erst einmal ganz allgemein dahinter dass Wissenschaft doch komplexer ist als sozusagen jeweils einzelne Theorien und die Art und Weise ihrer Überprüfung. Es geht auch oft um die Art und Weise, wie wissenschaftliche Fragestellungen entwickelt werden und sozusagen, was als Modell, als Paradigma einer vernünftigen wissenschaftlichen Antwort gilt. Und das lässt sich offenbar besonders gut am Material wissenschaftsgeschichtlicher Umbrüche, um nicht zu sagen wissenschaftlicher Revolutionen, studieren. Und diesen Umbrüchen lässt sich überhaupt erst am konkreten Stoff erkennen, was es bedeutet, dass eine neue Art von wissenschaftlicher Theorie, eine ältere Art, ablöst, und zwar durchaus im Sinne eines wissenschaftlichen Fortschritts. Man könnte also sagen, allein schon der Gedanke des wissenschaftlichen Fortschritts oder des Ganges der Wissenschaften macht eine historische Behandlung erforderlich. Dieses gilt selbstverständlich a fortiori für die Gesellschaftswissenschaften, die allerdings eine besondere Problematik darstellen. A fortiori zunächst einmal schon allein deswegen, weil die Gesellschaftswissenschaften sich auf einen Gegenstand beziehen, der selber in spezifischer Weise historisch ist. Und zwar doch anders, als man das von der allgemeinen Naturgeschichte sagen kann, wo es natürlich auch die Genesis des Kosmos gibt und unter Umständen seinen Untergang und so weiter und so fort. Die Theorien über die Zyklen von Big Bangs und ähnlichen, die immer wieder entwickelt werden. Aber die Gesellschaftswissenschaften sind noch in anderer Weise historisch, sie beziehen sich auf historische Epochen und sind überhaupt erst in der historischen Epoche der Moderne entwickelt worden. Es gibt zwar eine Vorgeschichte der Gesellschaftswissenschaften in vormodernen Gesellschaften, nicht in vielen, aber in einigen, also der griechischen, römischen und den mittelalterlichen Gesellschaften, der mittelalterlichen westeuropäischen Gesellschaft, könnte man sagen. Aber die Geschichte der Wissenschaften von Geschichte und Gesellschaft setzt überhaupt erst mit der frühen Neuzeit ein. Was ist jetzt die besondere Problematik der Gesellschaftswissenschaft? Ein Argument ist schon sehr klassisch. In den Gesellschaftswissenschaften haben wir es mit Wahrheiten zu tun, die umkämpft sind, die es erforderlich machen, um sie überhaupt adäquat behandeln zu können, parteilich aufzugreifen, indem man sich bestimmte Perspektiven und Erfahrungen zu eigen macht. Aber dies nun nicht einfach in der Weise, dass man sich den jeweils kämpfenden Parteien anschließt, sondern in der Weise, dass vernünftig mit Argumenten und analytisch und erklärend untersucht wird, worum es in den Kämpfen geht und was die Ansprüche und Argumente und eventuell Gründe sind, auf die die verschiedenen Parteien sich berufen können. Zweite Besonderheit liegt darin, dass es in den Wissenschaften von Geschichte und Gesellschaft, wie ich das jetzt erstmal in die Forma gebracht habe, nicht möglich ist, einfach zu unterscheiden zwischen wissenschaftlicher Untersuchung und Geschichtsschreibung. Weil schon die Geschichtsschreibung, wenn sie nicht gewissermaßen die Beschreibung der vielfältigen Sandkörner am Ufer der Elbe und ihrer Bewegung sein soll, Selektionskriterien braucht. Und die Selektionskriterien müssen sich eigentlich daran orientieren, was zur Erklärung historischer Prozesse herangezogen werden kann. Das heißt, Geschichtsschreibung ohne Wissenschaften von der Gesellschaft ist nicht möglich. Man kann aber auch sagen, aus Geschichtsschreibung, einschließlich der Beschreibung der Geschichte der Gegenwart und ihrer Prozesse, nähert sich als Stoff die Gesamtheit der Wissenschaften von der Gesellschaft. Das hat die Konsequenz, dass das generell ja in Wissenschaften wichtige Beziehungsverhältnis von Theoriebildung und Empirie. Empirie erfolgt nicht ohne Bezug auf Theorien und Theoriebildung erfolgt nicht in Bezug auf, ohne Bezug auf jedenfalls mögliche Erfahrung innerhalb der Wissenschaften von Geschichte und Gesellschaft noch einmal die besondere Form annimmt, dass Dokumente, Beobachtungen gesichert und ausgewertet werden müssen, damit man überhaupt in der Lage ist, auf ihrer Grundlage Theorien zu bilden. Also Preisstatistiken etwa bilden die Grundlage ökonomischer Theorienbildung über Preisbildung. Eine weitere Besonderheit der Gesellschaftswissenschaften besteht darin, dass es in ihr einen Unterschied gibt, in ihnen einen Unterschied gibt zwischen gegenstandsbezogenen Disziplinen, also Psychologie, Soziologie, Rechtswissenschaften, Ökonomie, wenn man will, Politologie und praxisfeldbezogenen Studies. Ich denke, das ist eine historische Reaktion darauf, dass für die Probleme, denen sich vor allen Dingen politische und administrative Praxis, auch pädagogische Praxis gegenüber sah, diese säuberlich getrennten Disziplinen sich als wenig hilfreich erwiesen haben und deswegen praxisbezogen und integrativ derartige Studien, Subaltern Studies, Feminist Studies, Environmental Studies, Political Studies, Cultural Studies entwickelt worden sind, die sich nicht eins zu eins auf diese Disziplineneinteilungen, gibt ja nicht nur eine, beziehen lassen. Es ist auch in allen Gesellschaftswissenschaften noch eine weitere Besonderheit, dass die Trennung von der Philosophie keine einfache Angelegenheit ist. In der Physik oder in der Chemie oder auch in der Biologie, von dem Moment an, wo sich tatsächlich die Disziplin als Wissenschaft konstituiert hatte, kann man eigentlich zuverlässig unterscheiden zwischen dem, was eine biologische Untersuchung ist und was eine philosophierende Untersuchung über biologische Themen ist. Also so ein Phänomen wie Teilhard de Chardin oder die philosophierenden Ausflüge von, wie heißt der, Ture von Yüksel, sind innerhalb der Gesellschaftswissenschaften naheliegend und innerhalb der Naturwissenschaften eigentlich doch die Ausnahme. Während innerhalb der Philosophie, sagen wir mal, eigentlich für jedes Gegenstandsfeld, Ökonomie, Politik, Familie- und Geschlechterverhältnisse, internationale Beziehungen, Kolonialismus, philosophische Fragestellungen, philosophische Grundlagendebatten schwer von der eigentlichen Untersuchung abzutrennen sind. Außerdem gehört noch spezifisch zu den Besonderheiten der Gesellschaftswissenschaften, dass sie insgesamt beruhen auf einer Exklusion des Marxismus, also der marxischen Theorie als Kritik der politischen Ökonomie und damit als Entwicklung eines schlüsselmäßigen Zugangs zur Realität des Feldes, das die Gesellschaftswissenschaften zu analysieren versuchen, ebenso auf einer Exklusion der Psychoanalyse und damit auf der Exklusion des von der Psychoanalyse beanspruchten privilegierten Zugangs zur Dechiffrierung der subjektiven Seite gesellschaftlich-historischer Prozesse. Und schließlich gehört noch dazu, dass die Gesellschaftswissenschaften spätestens seit der Mitte des 19. Jahrhunderts imperiale Sonderwege gegangen sind. Damit meine ich, es gibt einen deutschen Weg, der die Geistes- und die Staatswissenschaften hervorgebracht hat. Es gibt einen amerikanischen Weg, der die Social Sciences hervorgebracht hat. Es gibt einen französischen Weg, der die Sciences Humaines vorgebracht hat. Es gibt einen britischen Weg, der eben gar nicht so sehr die Verselbstständigung, sondern eher die gewissermaßen pragmatische Integration von Philosophie, Politik, Ökonomie, ne, also der Oxford Tripos, wo man dann sozusagen als Studiengang für Führungskräfte Philosophie, Ökonomie und Politik nebeneinander studierte. Ich glaube, das sind die wichtigsten Differenzierungen, aber es wäre natürlich nochmal zu betrachten, ob es da wirklich keine anderen gibt. Und diese sind eigentlich erst nach dem Aufstieg, also nach der Niederlage der deutschen Variante des Kapitalismus 1945 unter der Hegemonie der USA sozusagen zusammengefasst worden, sodass es jetzt inzwischen auch nicht mehr so klar trennbar ist zwischen den französischen, den deutschen und den US-amerikanischen Sozialwissenschaften und auch die Briten inzwischen sich sozusagen diesem System oder Komplex der sozialwissenschaftlichen Arbeitsteilung haben anbequemen müssen, dem sie sich eigentlich am längsten verweigert haben zugunsten eines Festhaltens an stark auch substanziellen und durchaus politischen Philosophie. Heute haben wir die Situation, dass aufgrund der Nachkriegsentwicklung und der langen Hegemonie der USA diese imperiale Differenzierung ja, stark geschwächt, wenn nicht überwunden ist. In Deutschland kann man es daran sehen, dass jetzt in den 90er Jahren Debatten losgehen, ob man nicht die Geisteswissenschaften wieder gewissermaßen aufrüsten soll und damit sozusagen den Kern des spezifisch Deutschen stärken. Allerdings findet gleichzeitig eine Rezeption geisteswissenschaftlicher Traditionsbestände innerhalb der amerikanischen Wissenschaftsentwicklung statt. Also es kommt da eher doch zu einer, wenn auch hierarchischen Integration. Zweitens, in der gegenwärtigen Situation ist da eine historische Epistemologie der Gesellschaftswissenschaften sozusagen aufarbeiten, was es heißt, dass die marxistisch-leninistische Verengung, die also eigentlich von den Gesellschaftswissenschaften nur den historischen Materialismus übrig ließ, dem dann alle Spezialuntersuchungen einzupassen sind, von der Psychoanalyse bis zur politischen Ökonomie, Entschuldigung, von der Psychologie bis zur politischen Ökonomie. Diese Art von Verengung hat sich historisch erledigt. Die Frage des Verhältnisses, sagen wir, von Marxismus, Ethnologie, Psychoanalyse, Kulturwissenschaft sind neu gestellt worden seit den 1960er Jahren. Und auch die psychoanalytische Verselbstständigung, die sozusagen ihre radikalste Gestalt in Form von Jacques Lacan angenommen hat. Aber es gibt vergleichbare Figuren auch in Deutschland und Österreich der Vorkriegszeit, hat sich historisch soweit als Sackgasse erwiesen, denke ich. Und hat dann als Anpassungsform die verschiedenen Formen des psychologischen Revisionismus generiert, wie auch das für die marxistische Tradition zu betonen wäre, dass gewissermaßen diese Verengung gewissermaßen wie als Schatten gefeucht wird von einer revisionistischen Aufweichung bis hin zur Beliebigkeit. Auch das gilt für die Psychoanalyse. Und bei beiden wäre jetzt nicht einfach, sich darüber zu freuen, dass jetzt Verengung und Verselbstständigung überwunden sind, sondern es stellt sich die Frage, wie der spezifische theoretische Gehalt der Marx'schen oder der Freud'schen Entdeckung tatsächlich in der weiteren Entwicklung der Gesellschaftswissenschaften noch Platz finden, aufgegriffen und entwickelt werden kann. Aber ich denke, dafür braucht man die Bearbeitung der Problematik der Gesellschaftswissenschaften als Gegenstand einer historischen Epistemologie. Ja, das war es eigentlich. Schauen wir noch, was ich da noch habe. Ach ja, doch, ich habe noch was über historische Phasen überlegt. Es gibt drei große historische Phasen, die zu untersuchen sind. Das Verhältnis von Gesellschaftswissenschaften, Geschichtsschreibung und Philosophie in der frühen Neuzeit, bezogen auf die klassische politische Ökonomie, sodass die Zeit von Thomas Smith bis zu Debatten in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Dann die klassische Phase neuzeitlicher Philosophie und Wissenschaften, wieder in den Gesellschaftswissenschaften, lässt sich das als die klassische Phase neuzeitlicher klassischer politischer oder neuzeitlicher politischer Ökonomie, also von Quesnay bis Ricardo, interpretieren. Nach der Zerstörung der Vernunft, also dem Bruch im 19. Jahrhundert, den Karl Levitt mit Recht konstatiert hat, wäre zu schauen, was geschehen ist in den Gesellschaften unter dem, wie soll man sagen, unter der Vorherrschaft von Positivismus, muss wohl erkennen, Historismus und philosophischen Nihilismus oder Zynismus. Dieser gehört jetzt wieder auf die Ökonomie bezogen, die neoklassische Revolution und damit die neuere ökonomische Orthodoxie an. So, das war es, was ich hatte.